Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke am Mikrofon einen schönen guten Abend. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio. Dave Eggers hat mit seinem Roman The Circle einen Bestseller geschrieben und eine Debatte auch ausgelöst über die schöne neue digitale Welt, die in einen totalitären Überwachungsstaat führt. Auch der Film mit Emma Watson und Tom Hanks war ein ganz großer Erfolg. Und jetzt hat der Komponist Ludger Vollmer aus dem Buch eine Oper gemacht.
Ich möchte, dass diese Oper so lang als möglich den Menschen als etwas Schickes, Schönes, Elegantes, Verführerisches vorkommt, bis dann die entscheidenden Momente da sind, wo der Zuschauer, Zuhörer dann sagt, ups, was ist jetzt?
Was der Komponist Vollmer mit diesem Ups gemeint hat, wie das klingt, gleich werden wir es hören. Außerdem sprechen wir in dieser Stunde unter anderem über die Ruhrfestspiele Recklinghausen und wir hören die Orgel von Notre Dame. Es ist eine düstere Warnung vor der totalen Überwachung, die der amerikanische Autor Dave Eggers in seinem 2014 auf Deutsch erschienenen Roman The Circle beschrieben hat. Die Geschichte der jungen Mae, die in einem Internetkonzern Karriere macht und beobachtet, wie zunehmend totalitär diese Firma agiert. Der Spiegel hat den Roman als Google-Hasser-Buch bezeichnet. Jetzt hat der Komponist Ludger Vollmer aus dem Bestseller eine Oper gemacht. Am Deutschen Nationaltheater in Weimar wurde sein neues Werk uraufgeführt. Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere, die Uraufführung gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Vollmer ist ja kein Klang-Avantgardist, sondern ein Musiker, der fest in der Tonalität verankert ist, emotional unmittelbare Musik schreibt. Seine Oper Lola Rent war in Weimar ein ganz großer Erfolg. Welche Klangwelt hat er denn jetzt für diese Internetoper geschaffen?
Das ist ebenfalls, ja, sehr konservativ, wenn man so will. Also er war noch nie ein Bilderstürmer, er will das auch gar nicht sein. Er will ja emotionale Oper schreiben, erklärtermaßen. Dazu greift er zum Teil zurück auf Mittel des Musicals, also zur Staatskapelle, zum klassischen Symphonieorchester kommt dann noch ein Drumset und eine Menge Schlagzeug. Er zitiert gelegentlich so Signaltöne aus der digitalen Welt, die man auf dem Handy hat oder auf dem Computer, wenn irgendeine neue Nachricht reinkommt. Das ist zum Teil ganz witzig, aber es sind dann doch auch recht auf die Dauer der guten 3 Stunden Aufführungsdauer doch auch recht abgegriffene musikalische Mittel. Auch die Gesangslinien sind jetzt nicht so, dass da irgendetwas besonders ans Herz gehen würde an diesen Schlüsselstellen der Handlung, wenn wieder was ganz besonders Schlimmes passiert.
Hält er sich denn an die Vorlage? Folgt er also dem Roman von Dave Eggers im Großen und Ganzen?
Er folgt im Grunde dem Roman. Es ist so ein Mittelding. Zum Teil ist er näher am Roman als der Film. Der Film ist wiederum näher an der Oper, weil ja ganz viele Handlungsstränge weg sind und auch Personen weg sind und diese zum Teil ja doch sehr geschwätzig im Roman geschilderte Druckatmosphäre in diesem Betrieb, das ist dann eher am Rande. Das kommt schon auch vor, ist aber weggestrichen. Es wird sich konzentriert auf die Geschichte einerseits der Eltern, die Krankengeschichte der Eltern, die scheiternden Beziehungen von May, zum einen die sexuell scheiternde zu Francis und dann die emotional scheiternde zu Calden und ihr Versagen an den Schlüsselstellen passiert eher zufällig, fast beiläufig, auch musikalisch eher beiläufig. Es kulminiert ja in dieser Geschichte, dass sie bei der Personensuche ihren Ex-Freund eingibt, der in den Tod getrieben wird von einer Meute. Das, passiert halt.
Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus der Generalprobe, eine Szene zwischen dieser May und ihrer Freundin Annie, eine rhythmisch vorandrängende Klangsphäre, unruhige Gefühle und passend dazu auch diese unruhige Musik.
Thank you.
diese Opernmusik von Ludger Vollmer, seine Oper The Circle, in Weimar uraufgeführt. Kirill Karbatis hat diese Aufführung dirigiert, Herr Friedrich. Diese Musik ist ja ziemlich eingängig, also durchaus auch heikel, weil man ja so viele Einzelheiten auch hört. Also auch ein paar, ja, es ist sehr transparent. Wie ist das denn musikalisch gelungen?
Das funktioniert hier sehr, sehr gut. Kirill Karbatis hat die Staatskapelle da sehr im Griff. Das waren gerade Sayaka Shigeshima als May und Heike Porstein als Annie. Man muss noch Alexander Pushniak als Mercer und Jörn Eichler als Francis, Ray Janis, der Countertenor, als Calden. Die machen das alle sehr gut. Die werfen sich da wirklich rein. Das ist in der musikalischen Umsetzung wirklich gut gemacht. Meine Vorbehalte sind tatsächlich gegenüber dieser Musik, die, es ist jetzt genauso böse gemeint, wie ich es sage, eine wunderbare Umsetzung dieses geschwätzigen Romans ist.
Dann sollten wir natürlich auch noch über die Szene sprechen. Andrea Moses hat inszeniert. Wie hat sie das gemacht? Wie sieht ihre Bühne aus?
Die Bühne hat sie sich bauen lassen von Raimund Bauer, weitgehend leer. Es wird das Bett der Eltern mal reingeschoben oder die Schreibtische. Es wird projiziert, die eingehenden Meldungen oder auch Videoprojektionen. Es geht ja auch um die Videoüberwachung dieser Circle-Mitglieder. Das wird, wenn so Gemeinschaftsbildung angedacht ist, das Circle, dann wird auch im Zuschauerraum gespielt. Also diese ganzen Mittel setzt sie sehr virtuos ein. Zwischendurch wird es dann doch mal wieder so Agitprop-Theater, wo man sich denkt, ja, ich weiß schon, klar, die gehen jetzt sehenden Auges in den Totalitarismus der absoluten Überwachung, habe ich verstanden. Da geht es dann doch noch ziemlich lange weiter, das Stück, aber Andrea Moses hat das sehr, sehr virtuos, sehr handwerklich sauber auf die Bühne gebracht.
The Circle, nach dem Bestseller von Dave Eggers, die neue Oper von Ludger Vollmer, uraufgeführt am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Live aus Weimar war das Uwe Friedrich. Herr Friedrich, Dankeschön. Poesie und Politik, das ist das diesjährige Motto der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Es ist das erste Jahr der Intendanz von Olaf Kröck. Er hat einiges verändert. Die Reihe der Uraufführung und das Fringe Festival sind gestrichen. Dafür sollen die inhaltlichen Konturen schärfer werden. Am Eröffnungswochenende gab es 3 Premieren und auch das ist neu, eine Eröffnungsrede. All das hat sich Stefan Keim für uns angesehen und auch angehört. Jetzt ist er live zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke.
Schauen wir doch zunächst auf das Schauspielstück Das Heerlager der Heiligen. Mal wieder die Adaption eines Romans, diesmal eines Romans des Franzosen Jean Raspail. In dem Buch, das 1973 erschienen ist, geht es um Menschen aus Indien, die wegen einer Hungersnot auf Schiffe steigen und in Südfrankreich ankommen. Ist das sowas wie eine Vorahnung der heutigen Migrations- und Fluchtbewegung?
Das ist es, also teilweise sogar bis in die Details hinein. Und dieses Buch von Jean Raspail, das ist ja in deutscher Übersetzung bei einem rechten Verlag erschienen, ist ja auch heftig umstritten, wird immer wieder von Marine Le Pen zum Beispiel zitiert oder eben auch von anderen internationalen Rechtspopulisten. Und Hermann Schmidt-Rahmer, der Regisseur, hat jetzt eigentlich nur Elemente aus diesem Buch herausgenommen, die Grundsituation, weil er damit das rechte Denken sezieren will auf der Bühne. Wir schauen da in so eine Art Herrenhaus, da sitzen 4 Männer und 2 Frauen an einem reich gedeckten Tisch vor einem Kamin und die spielen sich quasi so gegenseitig in verschiedenen Rollen vor, was sie über diese Welt denken. Zum Beispiel formuliert der Hausherr gleich zu Beginn eine völlige Abwesenheit von Empathie und Mitleid offensiv als seine Lebensphilosophie.
Leichtfertige Nächstenliebe ist in erster Linie eine Versündigung gegen sich selbst. Wenn man etwas hergibt, wenn man diesen elenden, armen, ausgehungerten etwas spendet, dann fühlt man sich nicht besser, nein. Man fühlt sich erniedrigt und beschämt.
Aber wenn dann eben diese Erniedrigten und das Lumpenproletariat, das kurz davor ist, Südfrankreich zu überschwemmen und den Untergang des Abendlandes herbeizuführen, dann ist das auf der einen Seite unglaublich eklig und geht auch so in genretypische Beschreibungen hinein, aber immer auch wieder erotisch unterfüttert.
Der Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer, er hat inszeniert, Sie hatten ihn schon erwähnt, hat er den Roman in seiner Bearbeitung irgendwie auch ja zugespitzt, provokant zugespitzt?
Das hat er. Und zwar wirklich insofern, dass er eben eine eindeutige These trifft, wir können uns gar nicht mit den Rechten rational auseinandersetzen, was ja immer wieder versucht wird. Denn diese Grundthese ist, diese Leute, die sich da die extremsten Situationen, übrigens grandios vom Ensemble des Schauspiels Frankfurt, das ist eine Koproduktion gemacht. Diese Leute sind eigentlich in ihren Fantasien gefangen. Die wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Und dieser Hausherr, den ich gerade erwähnt habe, der stellt sich auch schnell als der Autor Jean Raspail selbst heraus, quasi als sein Wiedergänger. Und am Schluss wird ihm sogar gesagt, Jean, es gibt keine Flüchtlingsarmada. Das ist ihm aber gar egal. Er bleibt trotzdem in seinem Denken hängen. Und am Schluss ist die Bühne mit so kleinen Plastikbabypuppen übersät. Das ist dann sozusagen das, was man sich vorstellt. Und das finde ich politisch durchaus eine sehr hellsichtige Aussage und auch eine analytische Schärfe, die diese knapp zweistündige, auch sehr kurzweilige Inszenierung auszeichnet.
Das Heerlager der Heiligen, inszeniert von Hermann Schmidt-Rahmer. Herr Keim, die Eröffnungsinszenierung der Ruhrfestspiele Beitna, sie kam vom libanesischen Tänzer und Choreografen Omar Rajay. Da steht eine Köchin auf der Bühne und kocht fürs Publikum, also im Ruhrfestspielhaus für ungefähr 1000 Leute immerhin. Wie funktioniert diese Idee konkret? Gab es da für jeden was zu essen?
Ja, wahrhaftig. Also das ist eine zwiespältige Angelegenheit. Diese Köchin ist die Mutter des Choreografen Omar Rajay und erst einmal sehen wir die 4 Tänzer und die 3 Musiker zusammen mit der Frau auf der Bühne. Ein riesiger Tisch, natürlich müssen da viele Nahrungsmittel hergestellt werden, kochen. Die erste Stunde ist eine Bühnenshow, dann wird Musik gemacht, dann wird getanzt. Das finde ich ehrlich gesagt aber nicht besonders packend. Da gibt es auch choreografisch wenig Originelles zu sehen, was die Tänzer dort tun, die übrigens auch alle selbst Choreografen sind. Und ich hatte schon so gedacht, für eine Eröffnung ist das wirklich dünn. Dann aber werden wir auf die Bühne gebeten, so nach ungefähr einer Stunde. Wir kriegen wahrhaftig alle was zu essen. Das schmeckt auch. Eine Volksspeisung. Aber dabei bleibt es nicht. Die Tänzer fangen an, uns zur Seite zu drängen. Auch dieser Tisch wird über die Bühne bewegt wie vorher. Man wird also richtig körperlich bedrängt, spürt aber plötzlich so die Energie, die mir vorher, vielleicht liegt es auch an der Größe des Ruhrfestspielhauses, gefehlt hat in der Aufführung. Und am Schluss ist das Ganze ja so etwas wie eine gemeinsame Feier, dann wird auch Musik gemacht und dann waren alle glücklich und das ist das, was, glaube ich, für Olaf Kröck als neuem Intendanten der Ruhrfestspiele wichtig ist. Diese Eröffnungsinszenierung ist eine Geste der Gemeinsamkeit.
Lassen Sie uns noch kurz auf die Eröffnungsrede blicken, die ja neu ist bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Gehalten hat diese Rede die Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky. Bekannt geworden ist sie unter anderem durch ihren Atlas der abgelegenen Insel. Ihr Bildungsroman Der Hals der Giraffe wurde von mehreren Theatern adaptiert und aufgeführt. Was hat sie denn zum Festival-Motto Poesie und Politik gesagt?
Sie hat sich eigentlich mehr mit dem Ruhrgebiet auseinandergesetzt und zwar aus einer fernen Perspektive und sie hat das sehr, sehr gut gemacht, wunderbar formuliert. Sie hat von den Verlusten gesprochen durch die Umgestaltung, nicht nur dadurch, dass die letzte Zeche jetzt zugemacht hat, worüber ja viel berichtet worden ist, sondern sie ist auch auf das Ruhrgebiet vor der Steinkohle eingegangen, hat sich sehr auf diese Region eingelassen und als ich zwischendurch mal dachte, besonders viel Neues bringt die Rede jetzt nicht so schön, wie sie ist, da hat sie in dem Punkt genau das als ihre Poetologie formuliert, dass sie gesagt hat, Geschichten sind nicht dafür da, Neues zu erzählen, sondern auch einmal über das Gewesene nachzudenken. Das sage ich jetzt gerade nicht so ganz genau, aber es war eine hervorragende Eröffnungsrede und die Ruhrfestspiele haben noch nicht unbedingt, bis auf heute Abend das Heerlager der Heiligen, die großen künstlerischen Höhepunkte hervorgebracht, aber man merkt schon so etwas wie einen neuen Geist, eine offene Auseinandersetzung und einen Versuch, sehr stark auch auf die Leute in der Stadt zuzugehen.
Also schon so ein bisschen eine neue Handschrift des neuen Intendanten Olaf Kröck. Auftakt der Ruhrfestspiele in Recklinghausen. Stefan Keim, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Katharina Parsons.
Der Chefredakteur von WikiLeaks, Christian Chaffinson, hat Deutschland aufgefordert, sich für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange einzusetzen. Er erhoffe sich von den Deutschen, dass sie Widerstand leisten gegen diese unverhältnismäßige Verfolgung, sagte er im Spiegel. Durch den Antrag der USA auf Auslieferung des WikiLeaks-Gründers sehe er nicht nur die Pressefreiheit angegriffen. Die Verfolgung von Assange ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie, sagte Raffensohn. Julian Assange sitzt in einem Londoner Gefängnis und wartet auf die Gerichtsverhandlung über den Antrag der USA, ihn nach Amerika auszuliefern. Das US-Justizministerium wirft ihm Verschwörung vor. Das Auktionshaus Sotheby's hat seine aufwendig umgebauten Galerien in New York mit einer hochkarätigen Ausstellung wieder eröffnet. In den neuen Räumen mit nun mehr als 8000 Quadratmetern Gesamtfläche stellt Sotheby's eine Reihe von Gemälden vor ihrer Versteigerung Mitte Mai aus, unter anderem von Pablo Picasso und Claude Monet. Neben kaufkräftigen Kunden können aber auch andere interessierte Besucher kostenlos die Galerie in der Upper East Side besuchen. Das ist nicht länger ein Auktionshaus, sondern ein vielfältiges Kunstprojekt, sagte Architekt Shohei Shigematsu. Die von dem chinesischen Architekten und Künstler designten besonders hohen und großen Räume sollen mehr Platz für umfangreiche Kollektionen und große Bilder bieten. Der US-Sänger Jack White ist zum Ehrendoktor ernannt worden. Der 43-Jährige bekam die Auszeichnung von der Wayne State University in Detroit, die er einst kurzzeitig besucht hatte. Die Hochschule würdigte seinen Einsatz für Detroit und die beachtlichen Beiträge zu den Künsten. White wurde auch für seine örtliche Wohltätigkeitsarbeit gelobt. Der Sänger, Songschreiber und Produzent sagte, er hätte sich anfangs nur wenige Filmkurse an der Universität leisten können, sie hätten aber seine Arbeit inspiriert. White ist in Detroit geboren, er hat mehrere Grammy Awards sowie Nominierungen für die begehrten Filmpreise bekommen, sowohl als Solokünstler als auch als Mitglied der Bands The White Stripes, The Raconteurs und The Dead Weather.
In Oberhausen laufen seit Mittwochabend die 65. internationalen Kurzfilmtage. Am Montag geht das Festival nun mit der Preisverleihung zu Ende. Die Kurzfilmtage, die sind ein Eldorado für Filmfans, die filmische Experimente lieben. Was zählt, das sind persönliche Blicke auf die Welt. In diesem Jahr stehen auch Filme im Mittelpunkt, die gar keine eigenständigen Filme sind, sondern gewissermaßen Appetizer, die Filmtrailer nämlich. 1- bis 3-minütige Kurzfilme, die die großen Filme ankündigen. Unter dem Motto »Die Sprache der Verlockung, Trailer zwischen Werbung und Avantgarde« zeigen die Kurzfilmtage rund 100 Filmtrailer. Bernd Sobolla ist für uns in Oberhausen.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction.
Als Orson Welles 1941 den Trailer zu Citizen Kane produziert, ist der Regisseur einerseits ganz avantgardistisch. Ein Mikrofon schwebt wie ein Raumschiff durchs Studio und seine Stimme erklingt aus dem Off. Andererseits preist er, wie damals üblich, die Schauspielstars an. Der Citizen Kane Trailer mischt Experimentelles mit klassischen Verkaufsargumenten. Damit steht er exemplarisch für die erste Phase der Trailerproduktion, die der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger, der in Oberhausen die Trailerreihe einführte, in zwei große Perioden unterteilt.
Es gibt zwei große Formationen. Es gibt ein relativ stabiles System in der sogenannten klassischen Hollywood-Ära. Zwischen Mitte der 20er Jahre und Ende der 50er, 60er Jahre beginnt der Umbruch. Da haben wir Trailer, die bestehen immer aus 4 Teilen, einem Intro, der ersten Nennung des Titels. Dann gibt es eine Durchführung, um aus der Kompositionslehre zu zitieren, wo die Stars genannt werden und ein paar der Szenen gezeigt werden. Da kommt der Endtitel. Und das Signifikante an diesen Trailern ist, dass sie die Story des Films zurückhalten.
In den 1970er Jahren beginnt dann das bis heute aktive Modell der Zusammenfassung. Trailer, die man auch als Zweidrittelplots bezeichnen könnte. Sie umreißen die ersten beiden Teile der Drei-Akt-Struktur und enden mit einem Cliffhanger. Wobei, abhängig von den jeweiligen Filmen, auch Trailer entstehen, die eher atmosphärisch wirken. Wie der zu Federico Fellinis Film 8,5, der die Fantasien eines Regisseurs in einer künstlerischen Krise beschreibt.
Ah!
Ende der 90er Jahre gibt es wieder einen Umbruch. Trailer werden nun fast nur noch linear narrativ produziert. Nicht zur Freude von Trailer-Enthusiast Damon Packard, Regisseur von Underground-Filmen, Trailern und Making-ofs.
You know, I like trailers of the past.
Ich mag die Trailer von früher, die Ästhetik der 50er bis 80er Jahre. Besonders in den 70er und 80er Jahren entstanden ästhetisch interessante Trailer, die mit den Kommentatorenstimmen spielten. Die waren wirklich kreativ. Das gab es zum Teil auch noch in den 90er Jahren, aber Ende der 90er Jahre ging es bergab. Die Ästhetik, der Schnitt, die Grafiken, Überblendungen, alles ganz formelhaft.
Repetitive formulas.
Und Chris Langdon, die in den 70er Jahren am California Institute of Arts Kurzfilme drehte, beklagt, dass die meisten Trailer heute nur Inhalte wiedergeben und selten etwas Individuelles oder Überraschendes haben.
Yeah, I think they're saturated now.
Die Leute haben es doch eigentlich satt. Zwingt der Inhalt eines Films denn dem Trailer seine Strukturen auf? Warum? Für mich trägt die einheitliche Art, wie sie heute gemacht werden, zur Stagnation der Trailer bei. Hollywood ist doch verschroben. Zu viele Actionfilme haben kaum Inhalte mehr. Warum also soll uns da ein Trailer etwas über die Inhalte erzählen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Vinzenz Hediger räumt zwar ein, dass zeitgenössische Trailer formelhaft gemacht sind, aber handwerklich auch außerordentlich gut.
Aber das grundlegende Problem, das sie zu lösen versuchen, wie bringt man das Publikum an einen Punkt, wo es in der Lage ist, eine wohlinformierte Entscheidung darüber zu fällen, ob man den Film sehen will oder nicht, dieses Grundproblem ist immer noch dasselbe. Und die formale Lösung, die dafür im Moment gefunden wird, finde ich persönlich attraktiver als meine Kollegen auf dem Panel.
Wobei es innerhalb dieser Muster auch Akzentuierungen gibt. Zum Beispiel präsentieren Trailer gern technische Neuerungen. CinemaScope oder neue Farbverfahren, 3D- oder computergenerierte Morphing-Sequenzen. Allerdings hat sich eines nicht geändert. Die Sprecher in Trailern sind fast immer männlich. Eine seltene Ausnahme ist der Trailer zu Tomboy von Herb Fried. Eine Komödie, die von der jungen Tommy erzählt, die als Mechanikerin arbeitet und Autorennen fährt.
She's captivating, independent, sexy.
Die Filmfans in Oberhausen diskutieren über Trailer-Ästhetik, die sich bedingt durch technische Neuerungen immer wieder verändert, über zu viele Schnitte, die irgendwann ermüdend wirken, oder darüber, welchen kommerziellen Einfluss Trailer auf den Spielfilm haben. Nur schade, dass das Trailerprogramm der Kurzfilmtage fast ausschließlich Hollywood-Werke präsentiert.
Standards, die werden in Hollywood einfach gesetzt. Ingmar Bergman hat mal gesagt, Amerikaner sind die Einzigen, die wissen, wie man einen Trailer macht.
Mozart hat in einem Brief an seinen Vater 1777 geschrieben, die Orgel ist in meinen Augen und Ohren der König der Instrumente. Im Laufe der Jahrzehnte ist aus dem König eine Königin geworden, die Orgel, die Königin der Instrumente. Ganz gleich, ob männlich oder weiblich oder vielleicht divers, es sind wunderbare, wundersame Gebilde mit ihren vielen Registern, mit den Lippenpfeifen und den Zungenpfeifen aus Metall oder Holz, mit dem Windwerk und dem Spieltisch, mit den Manualen und Pedalen. Als nun am 15. April die Kathedrale Notre-Dame brannte, galt am Tag danach auch die bange Frage, ob denn die berühmte Orgel beschädigt wurde, die der Orgelbauer Aristide Cavaille Coll gebaut hat. Ein Instrument mit mehr als 8000 Pfeifen, 115 Registern, 156 Pfeifenreihen und 5 Manualen. Und nun die gute Nachricht. Die Orgel ist nahezu unbeschädigt, wie wir in dem Bericht von Sabine Wachs hören.
So klingt sie, die große Cavaille-Coll-Orgel der Pariser Kathedrale Notre-Dame, gespielt von Olivier Latry. Seit 33 Jahren ist er einer von drei Titularorganisten und wie es das Schicksal so wollte, hat Latry noch im Januar eine CD auf der Grande Orgue der Kathedrale aufgenommen. Knapp 4 Monate vor dem schrecklichen Brand hat er den unverwechselbaren Klang des Instrumentes festgehalten.
Das ist vielleicht ein von den besten Instrumenten der Welt. Und das ist nicht, weil ich dort Organist bin, aber das ist wirklich ein unglaubliches Instrument. So, und wir können das wirklich fühlen. Und wirklich, die Orgel ist wie die Seele von der Kathedrale.
Catrice Augen leuchten, der Musiker gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er von seiner Orgel erzählt. 1868 wurde sie vom berühmten französischen Orgelbauer Aristide Cavalier-Coll gebaut und Generationen von Orgelbauern haben das Instrument seitdem weiterentwickelt. Die Orgel ist nicht nur beeindruckend und komplex, sie ist ein Stück Zeitgeschichte.
Die Orgel ist ein bisschen eine Orgel von die Superlativ. Ich weiß nicht, wenn Sie das auf Deutsch verstehen, aber wenn wir zum Beispiel in einem Stück, wir haben zum Beispiel ein Pianissimo oder ein Fortissimo, wir brauchen manchmal mehr, wir wollen mehr machen, aber in Notre-Dame, das ist möglich, das mehr zu machen.
Fast noch tiefer als Latrys Bindung zur Orgel ist sein Bezug zur Kathedrale, in der er seit 33 Jahren spielt. Er war in Wien bei einer Konzertprobe, als er vom Brand in Notre-Dame erfahren hat.
Ich habe eine SMS bekommen von einem Freund, der sagt, dass Notre-Dame brennt. Das war für mich nicht möglich. Wie ist das möglich, dass die Kathedrale unter Feuer? Das war wie ein Albtraum.
Erst eine Woche später, am Ostermontag, schaffte Latry es nach Paris. Es war ihm ein inneres Bedürfnis, die Kathedrale zu sehen.
Ich brauchte das. Ich weiß nicht warum, aber ich brauchte das. Als ich die Kathedrale gesehen habe, ich konnte die beiden Türme sehen, aber das war auch Frühling. Und das waren die Bäume mit Blumen und das waren die beiden Türme. Ein bisschen wie die Türme sagten, wir sind noch da, ich bin noch da. Ihr könnt alle Hoffnung haben. Ich werde für vielen Jahren hier bleiben.
Es brannte Latry auf den Nägeln, auch die Orgel anzuschauen, zu sehen, welchen Schaden das alte Instrument genommen hat. Hineingehen in die Kathedrale durfte er aber bisher nicht. Noch immer sind Teile der mehr als 800 Jahre alten Kirche einsturzgefährdet. Experten allerdings konnten die Grande Orgue, die große Orgel von Notre-Dame, in Augenschein nehmen und ihr erstes Urteil besagt, das Instrument hat den Brand gut überstanden.
Für mich, das ist ein Wunder. Wie ist das anders? Das kann nicht etwas anderes sein. Auch mit, das war so viel Wasser mit den Feuermännern. In der Orgel nur eine Pfeife hat Wasser bekommen. An 8000 Pfeifen, das ist wirklich ein Wunder.
Schon jetzt entwickeln Experten Ideen, wie das Instrument auch während der Wiederaufbauarbeiten gespielt werden kann. Eine Art Käfig könnte die Orgel und ihre Organisten schützen.
Die Leute können herum arbeiten an der Rosenfenster, an der Mauer, aber die Orgel wird nicht haben. Und es wird möglich auch in diesem Box die Orgel zu spielen.
Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis Latry oder einer seiner Kollegen die Orgel anschauen und auch spielen kann. Erst dann, sagt der Musiker, wird sich zeigen, ob tatsächlich alles in Ordnung ist. Doch die Hoffnung ist groß.
Theater und Netz, so lautet der Titel einer Konferenz, die in der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung jedes Jahr zum Theatertreffen Theatermacherinnen, Kulturmanager, Digital Natives und digitale Zuwanderer zusammenbringt. Beobachtungen von der Konferenz von Gerd Brendel.
Als vier Heldinnen und Helden aufbrachen, um in den Weiten des Webs nach einer besseren Welt zu suchen, eine beschwerliche Reise durch den Datensturm begann.
In der Produktion des Bonner Jugendtheaters Pulk Fiktion stehen vier zottelige digitale Migranten wie vorsintflutliche Yetis auf der Bühne, noch ganz zerzaust vom Datensturm und sehen sich nach ihrer analogen Heimat.
Da, wo wir herkommen, da sprach man noch, anstatt zu chatten. Da schaute man sich noch in die Augen, anstatt aufs Profilbild. Da ging man noch auf die Straße, anstatt zu disliken.
Und das Theater, die uranalogste Kunstform, war ihr zweites Zuhause. Dann kam das Internet.
Ich kann mich erinnern, als es mit dem Netz losging, war da so die Utopie einer freien Gesellschaft, wo jeder die Demokratie bei sich und inzwischen sieht man das.
Jürgen Kuttner war dabei, Ex-Moderator im analogen Hörfunk, mittlerweile Theaterregisseur und mit seinen Videoschnipsel-Vortragsabenden ein erfolgreicher, wie ernüchterter digitaler Einwanderer.
Und inzwischen sieht man, dass das Netz, diese neuen Technologien, auch die alten gesellschaftlichen Verhältnisse reproduzieren. Die Großen sind noch größer, die Reichen noch reicher, die Rechten noch rechter oder noch sichtbarer, die Dummen noch dümmer.
Ich glaube aber, dass jetzt nach 7 Jahren dieser Konferenz
natürlich auch in der allgemeinen Entwicklung ein Punkt erreicht ist, der über die ersten Euphorien jetzt in tatsächliche Arbeitszusammenhänge führt.
Seit 7 Jahren organisiert Christian Römer von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Internetwebseite Nach Kritik die Konferenz Netz und Theater. Die Ernüchterung spiegelt sich auch im Programm. Bestimmten in den vergangenen Jahren die großen digitalen Experimente auf der Bühne, die Tagung, stehen jetzt praktische Themen im Vordergrund. Rainer Klab, Product Manager einer großen Online-Ticket-Firma, referiert über die Möglichkeiten des Internets als Reklamewerkzeug.
Da gibt es Erstkunden, Mehrfachkunden, Stammkunden, Touristen. Dann wird
er spricht von Kunden statt von Zuschauern. Aber zum Glück ist das nur die eine Seite. Im Saal nebenan diskutieren Theatermacherinnen über das Theater der Digital Natives, der digitalen Eingeborenen, die mit dem Internet aufgewachsen sind.
Wir wollen irgendwie kommunikative Momente in unseren Aufführungen haben und wir das auch immer erleben, dass das junge Menschen sehr wohl zu nutzen wissen und irgendwie auch wertschätzen, dass dieser Rahmen aufgebrochen wird und dass sie da irgendwie eingreifen können.
Hanna Biedermann von Pulk Fiktion erlebt in den Stückevorbereitungen und den Aufführungen selbst dank Internet mündige, junge Erwachsene, die sich souverän mal als Konsument, mal als versierte Selbstdarsteller durch die sozialen Medien von WhatsApp, Instagram und Dating-Plattformen bewegen.
Das Spiel mit Selbstdarstellung und das multiple Spiel, wir haben verschiedene Teile unserer Persönlichkeit und die zeigen wir immer mal irgendwie anders, das haben die, glaube ich, sehr spielerisch und intuitiv drauf und diese Inszenierungsstrategien gucken wir uns gerne ab.
Quasi den umgekehrten Weg beschritten im fast 100% vernetzten Estland Kulturschaffende, als sie eine Stelle als bezahlte Theaterbesucherin ausschrieben. Zielgruppe? Digital Natives ohne Theatererfahrung. Die Wahl fiel auf Alicia Elisabeth aus der russischsprachigen Minderheit. Mit 21 die jüngste Teilnehmerin der Netz- und Theaterkonferenz. Über 200 Vorführungen besuchte sie in einem Jahr und zu jeder verfasste Alicia einen Eintrag für den Blog der Initiatoren. Ihr schönstes Theatererlebnis? Eine 1:1-Installation, in der die Schauspieler ihre Zuschauer in Zwiegespräche verwickelten.
Und am Ende wurde ich in einen leeren Raum gesetzt und ich sollte ein Geständnis schreiben. Erst ist mir nichts eingefallen und dann habe ich geschrieben, ich, Alicia Elisabeth, übernehme keine Verantwortung für meine Entscheidung.
Anders als im anonymen Internet erlaubt das analoge Theater nicht nur die Erfahrung von Ohnmacht, sondern auch das Gegenteil, die Erfahrung, Macht, Veränderung zu erproben. Alicia hat für sich die Entscheidung gefällt, Theaterregie zu studieren. Am Ende ein Plädoyer für die analoge Kunstform in Zeiten des Internets von der Theatermacherin Hanna Biedermann.
Ich glaube einfach, der Ort des Theaters ist immer noch ein Ort der Versammlung, also dass da mehrere Menschen gleichzeitig einem Ereignis beiwohnen und teilhaben und es irgendwie auch verändern können und sich dabei beobachten, wie sie etwas beobachten. Und das ist, glaube ich, so ein Erlebnis, was man nicht vor seinem eigenen Computer haben kann. Sehnsucht nach dem Zusammenkommen, das glaube ich schon.
Theater und Netz, eine Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung, Gerd Brendel berichtete. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Vermutlich können wir uns hier auf Folgendes einigen, dass nämlich Robert Habeck, der strubbelhaarige Halsbringer der Grünen, mit seinen Worten zurzeit nicht allzu sparsam umgeht. Vor kurzem etwa sagte Habeck, um zu glauben, im eigentlichen Sinne habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche. Die Tageszeitung Die Welt fand Habecks Koketterie mit seinem enormen Lektürepensum offenbar dünkelhaft ärgerlich. Jedenfalls fragte sie hämisch, wenn auch sprachlich arg ungelenk, wofür er wohl noch alles zu viele Philosophen gelesen hat? Hier zwei von Jan Küwelers Ideen. Um mir die Haare zu kämmen, im eigentlichen Sinne, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich brauche morgens auch nur 5 Minuten im Bad. Um mich als Feminist zu bezeichnen, im eigentlichen Sinne, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht Annalena Baerbock. Der Weltautor Jan Küwelar, der Robert Habecks Duktus ins Lächerliche zog. Nicht einmal zum Schmunzeln ermunterte in der Süddeutschen Zeitung die Überschrift »Das Ende ist nah«. Allein der Titel war eine Mogelpackung. Tatsächlich beklagte Nicolas Freund, heutzutage sei die Dystopie zum Mainstream geworden, und er warnte vor den Konsequenzen modischer Schwarzmalerei. Klimawandel, Insektensterben, autoritäre Politiker und neue, schwer einschätzbare Technologien wirken wie die bedrohlichen Boten einer kommenden Zeit, die nichts Gutes bereithalten kann. Aber nur die Vorboten einer Katastrophe zu sehen, schränkt die Perspektive ein und lenkt das Denken in vorbestimmte Bahnen. Auch weil der möglicherweise kommende Untergang so zunehmend als unvermeidlich erscheint und nicht mehr als eine Möglichkeit unter vielen. Eine solche Vorstellung von der Unvermeidbarkeit der Zukunft ist eigentlich Merkmal eines religiös geprägten Geschichtsbildes, tadelte Nicolas Freund in der SZ den apokalyptischen Ton in der Debatte. In der Wochenzeitung Die Zeit monierte Jens Jessen unter der Überschrift »Links-Rechts«: Vernünftige Diskussionen seien kaum noch möglich. Ein unerbittliches Lagerdenken hat die öffentliche Debatte erobert. Wer sich nicht selbst einordnet, wird eingeordnet. Identität ist zum Kampfbegriff geworden und vergiftet alle Argumente. Es war ein düsteres, nach unserem Dafürhalten allzu düsteres Bild, das Jessen von der hiesigen Öffentlichkeit zeichnete. Ein Für und Wider, das man abwägen könnte, wird heute nicht mehr akzeptiert. Gilt das freie Nachdenken am Ende als wehrkraftzersetzend? Es scheint, als befänden sich nicht nur die Parlamentsparteien, sondern auch die akademischen Milieus in einem steten Wahlkampfmodus. Das Streitklima an den Universitäten wird von Hass und Denunziationen bestimmt. Selbst die intellektuelle Klasse, die ursprünglich und eigentlich argumentierende Klasse, behandelt Argumente nur noch wie Meinungen und diese als unveränderliche, immer verdächtige Brandzeichen einer politischen Identität. Wütend über den Abschied vom rationalen Diskurs, der Zeitautor Jens Jessen. Weder Hass noch Denunziation, sondern im Gegenteil, die weit verbreitete Lobhudelei, und zwar in der Kunstszene, nahm die Neue Zürcher Zeitung aufs Korn. Die Kunstszene erscheint wie eine weitläufige, komplex institutionalisierte Fankultur, wie ein Cluster von kleineren oder größeren Begeisterungsgemeinschaften für bestimmte Künstler, Kunstrichtungen und kuratorische Konzepte. Hier gibt es weit und breit nur noch Gefällt mir Buttons. Schlechte Kunst ist dagegen offenbar ein Phantom, ein Dämon, den man nicht beschwören darf. Wer ihn beim Namen nennt, verfällt der Ächtung durch die Zunft. Warum bloß? Fragte der NZZ-Autor Christian Sährend und gab unter anderem diese Antwort. Vielleicht der wichtigste Grund für die überbordende Lobhudelei in der Kunstszene: der allgegenwärtige Narzissmus. Wer heute bestimmte Künstler oder Werke lobt, lobt nicht mehr wie in früheren Epochen Gott, die Schöpfung oder das Künstlergenie, sondern sich selbst. Er lobt sich für seinen guten Geschmack, für seine Bildung, für die Zugehörigkeit zu einem angesehenen Milieu. Der NZZ-Artikel hieß übrigens: Es lebe der Verriss. Wer Leonardo da Vinci lobt, dürfte kaum hoffen, damit auch sich selbst zu erhöhen. Es wäre allzu lächerlich. Anlässlich des 500. Todestages porträtierte Hans-Joachim Müller in der Welt Da Vinci als Landschaftsmaler. Man will ja als Botaniker nicht stören, aber die Blumenwiese, auf der Da Vincis Verkündigungsengel soeben weich gelandet ist, scheint wirklich nach dem Bestimmbuch gemalt. Mit verfeinerten floristischen Kenntnissen lässt sich jede blühende Art taxieren. Und die Zypressen, Pinien und Araukarien im Park sehen aus wie die einsamen Baumparaden auf den Hügeln der Toskana. Dahinter freilich löst sich die Wirklichkeit rasch im Licht auf. Und wenn es auf das Wort nicht diese frommen Gebietsansprüche gäbe, könnte man sagen, hier beginnt das Jenseits. Hier irgendwo muss die Grenze sein. Solche Grenzen mag Leonardo sehr, diese Übergänge von der gesehenen zur geahnten Landschaft, vom Prospekt zur Imagination, von der Anschauung zur Vision. Sensible Worte für Da Vincis Genie von Hans-Joachim Müller in der Welt. Sensibel für die Abgründe der Gegenwart zeigte sich die Philosophin und Psychologin Ariadne von Schirach, Autorin des Buches »Die psychotische Gesellschaft«, in der Tageszeitung. Unsere westliche Kultur hat das Denken vor das Dasein gestellt und das Machbare vor das Brauchbare. Der Weg aus der Krise beginnt damit, wieder über das Brauchbare nachzudenken. Was Menschen beispielsweise am glücklichsten macht, sind tiefe soziale Beziehungen. Wir wissen das alles. Das ist so spannend an dieser Zeit. Wir wissen alles und machen alles falsch. Nun, das mag so sein oder nicht. Für den Sonntag wünschen wir Ihnen so viel Energie, wie Peter Kümmel in der Zeit einigen Schauspielern des Wiener Burgtheaters zuschrieb. Kümmel schien es, als hätten sie hinter der Bühne ihre nassgelutschten Finger in eine Luststeckdose geschoben.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Rozesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.